Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zur Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Die Verse 36 bis 47. Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 36 bis 47. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, demütig erscheinen wir vor deinem heiligen Angesicht, und wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort und deine heilige Gemeinde erbaust. Das bitten wir in dem Namen Jesu und preisen dich, dass du uns erhörst. Amen.
Amen.
Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, ich möchte nicht auf alles eingehen, was hier in diesem Text steht, aber ich möchte ein paar Dinge hervorheben, ein paar Dinge hier herausgreifen, denn wir wollen bald taufen und wir wollen Geschwister in die Gemeinde aufnehmen. Das heißt konkret, unsere Gemeinde wächst, Menschen werden hinzugetan. Und weil das so ist, möchte ich euch an etwas erinnern, nämlich, dass Gemeindewachstum kein Grund ist, stolz zu werden. Gemeindewachstum ist kein Grund, um uns zu loben oder irgendeinen in unserer Mitte dafür zu loben. Im Gegenteil, wahres Gemeindewachstum sollte uns mit tiefster Ehrfurcht erfüllen. Es ist ein Grund, uns vor dem Herrn zu demütigen und ihm allein die Ehre zu geben. Denn dieser Sache musst du dir unbedingt bewusst sein: Gemeindewachstum ist übernatürliches Wirken des Herrn. Es ist sein heiliges Werk. Und darum sollte uns das, wenn wir sehen, dass der Herr Menschen zur Gemeinde hinzutut, es sollte uns mit heiliger Ehrfurcht, mit tiefer Anbetung erfüllen, mit tiefer Dankbarkeit und Lob Gott gegenüber und keinen Menschen gegenüber. Nein, der Herr ist es, der hinzutut. Lest mal mit mir Vers 47. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Die, die er vorherbestimmt hat vor Grundlegung der Welt. Die, die gerettet werden sollten, die tut der Herr hinzu. Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Ja, wer sind denn die alle? So viele, die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Der Herr ruft Menschen hinzu. Er fügt sie hinzu. Unser Herr ist der einzig wahre Gemeindegründer. Er ist der einzig wahre Gemeindebauer. Alle Ehre gehört unserem Gott. Ihm gehört all der Dank, all der Lob, ihm allein. Und darum sollte, wenn wir das erkennen, was der Herr tut in unserer Mitte, Vers 43 der Fall sein. Es kam aber über jede Seele Furcht. Ja, weil ein Bewusstsein in unserer Mitte da ist, dass der Herr in unserer Mitte ist, dass er wirkt, dass er handelt an uns. Es ist sein Werk, das wir beobachten können. Darum sollte es niemals selbstverständlich für uns sein, wenn Menschen der Gemeinde hinzugetan werden. Es ist nicht selbstverständlich, es ist kein Selbstläufer und es ist nicht uns selbst zu verdanken. Wir müssen Gott anbeten, jedes Mal staunen und ihn preisen für seine große Gnade, für sein Werk, dass er diese Gemeinde wachsen lässt. Wir müssen peinlich genau darauf achten, uns hüten davor, dass wir uns niemals das zuschreiben, was allein das Werk des Herrn ist. Es ist sein Werk. Und der Herr vermag auch zu verhindern, wenn er Menschen nicht hinzurufen will und nicht hinzufügen will zur Gemeinde. Und auch das haben wir schon einige Male erlebt, wo Menschen gerne Teil der Gemeinde werden wollten. Und der Herr hat es eindeutig verhindert. Denn es ist sein Werk. Und wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen die Bauleute vergeblich. Und so sind wir allein auf unseren Gott angewiesen, dass sich unsere Gemeinde wächst und Menschen hinzugetan werden. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir allein sei alle Ehre. Aber wie genau sieht denn jetzt sein Werk aus? Was tut denn der Herr? Nun, wir wollen uns vor allem zwei Dinge anschauen. Erstens wollen wir uns anschauen, der Herr führt Menschen zum wahren Glauben und damit zur wahren Glaubenstaufe. Und zweitens wollen wir uns anschauen, dass der Herr alle gläubig gewordenen, solche, die getauft wurden, dann seiner Gemeinde hinzutut. Diese beiden Dinge. Also erstens, es geht also um Taufe und Aufnahme. Erstens, der Herr führt Menschen zum Glauben und damit zur gläubigen Taufe. Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also der Herr führt Menschen dazu, dass sie das Wort aufnehmen, dass sie es nicht länger ablehnen, sondern dass sie es annehmen. Was ist das für ein Wort? Nun, dazu müssten wir jetzt all die Verse zuvor lesen, aber Vers 36 fasst das eigentlich ganz gut für uns zusammen. Da sagt der Apostel Petrus, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das Wort Gottes ist also dieses. Jesus von Nazareth ist der Herr. Er ist der Christus und damit der König der Welt, der einzige Erlöser. Wir aber sind schuldig, denn wir haben diesen Christus abgelehnt. Ja, er wurde sogar gekreuzigt. Dieses Wort von dem gekreuzigten Herrn und Erlöser, dieses Wort ist das, was sie hier aufgenommen haben. Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Seht ihr, Gottes Wort, das Wort von dem gekreuzigten Herrn, Christus, dieses Wort vermag zu wirken. Es ist lebendig und wirksam. Es dringt ein in die Herzen der Menschen, so dass sie das Wort nun aufnehmen. Es trifft sie. Es lässt sie nicht unberührt. Ganz im Gegenteil. Es überführt sie, so dass man ihnen noch nicht mal Worte in den Mund legen muss, sondern sie fragen von sich aus, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Seht ihr, es hat Wirkung in ihren Herzen. Die vorher den Herrn noch gekreuzigt haben, die ihn bespuckt haben, die ihn beleidigt haben, die fragen plötzlich, was sollen wir tun? Ihr Lieben, das ist Bekehrung. Das ist, was das Wort Gottes tut, dass sie plötzlich umdenken, anders denken von Jesus. Das Wort hat sie bewegt, sodass sie fragen, was müssen wir tun? Mit anderen Worten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Was ist das Wort? Dass der Herr Jesus der Herr der Herren ist. Der einzige Retter, der Sohn Gottes, der gekreuzigt wurde für unsere Schuld. Und Vers 40, schaut einmal. Nur mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, aus dem Geschlecht derer, die den Herrn Jesus Christus abgelehnt und gekreuzigt haben. Lasst euch retten, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Der Herr sorgt also dafür, dass sein Wort durchdringt und wirksam ist, dass man erkennt, dass man selbst verloren ist, dass man sich schuldig gemacht hat, dass der Zorn Gottes auf einen sicher ruht, dass man erkennt, dass man gegen den Herrn gesündigt hat, indem man ihn abgelehnt hat. Und diese Worte, die nimmt man zu Herzen und dann tut man Buße, das heißt, man denkt um. Man kehrt um von diesem alten Leben, wo man Jesus abgelehnt hat und beginnt nun ein neues Leben, indem man sich Jesus zuwendet und sich ihm unterwirft. Die nun sein Wort aufnahmen, taten was? Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Was bedeutet die Taufe? Nochmal Vers 38. Petrus sprach, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Taufen, sich taufen lassen bedeutet also, ich erkenne, dass ich schuldig bin, ich habe Sünde und ich suche jetzt Vergebung von dieser Sünde, dass ich den Herrn Jesus abgelehnt habe. Ich suche Vergebung von meinen Sünden, wo? Allein bei dem Namen Jesu Christi, indem ich komme und mich auf seinen Namen hin taufen lassen. Taufen auf seinen Namen. Das heißt, ich unterstelle mich seinen Namen, ich unterwerfe mich seiner Person. Es ist genau das Gegenteil davon, Jesus abzulehnen und zu kreuzigen. Es bedeutet, Jesus ist mein Herr. Ich unterstelle mich ganz seiner Person. Ich bin nun sein. Taufe ist Übereignung. Ich nehme das Wort des Herrn an. Ich brauche seine Gnade, seine Rettung, seine Vergebung. Taufe ist Übereignung. Schlag mal mit mir auf zur Apostelgeschichte 22. Bleibt noch dort bei der Stelle bitte mit einem Finger, aber wir kommen später dann da wieder zurück. Jetzt einmal Apostelgeschichte 22. Hier berichtet der Apostel Paulus, was bei seiner Bekehrung geschah. Und da werden ihm diese Worte gesagt, Apostelgeschichte 22, Vers 16, der sich gerade erst bekehrt durch Gottes Gnade. Und dann wird ihm Folgendes gesagt, Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen, das heißt den Namen des Herrn Jesus Christus, anrufst. Sünden abwaschen durch die Taufe? Nein, hier steht, lies mal genau, was hier steht. Lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Wie werden die Sünden abgewaschen? Indem du seinen Namen anrufst. Und ich hoffe, du verstehst jetzt, was Taufe ist. In der Taufe sollst du kommen und den Namen des Herrn anrufen. Und durch das Anrufen des Namens des Herrn erhört der Herr dein Gebet und reinigt dich von allen Sünden. Du kommst in der Taufe zu Gott und bittest ihn um Reinigung. So wahr wie das Wasser dich ganz abwäscht und du untergetaucht wirst, so wahr bittest du den Herrn darum, dass er dir ein reines Gewissen schenkt, dass er dich reinigt von all deinen Sünden. Und der Herr verspricht dir, dass wenn du kommst in der Taufe, dich taufen lässt und den Namen des Herrn anrufst, dass er dir dein Gebet erhört und dich reinwäscht von allen Sünden. Darum die Frage an allen Leuten hier in diesem Raum. Hast du das Wort des Herrn gehört, das Wort von dem Herrn der Herren, der gekreuzigt wurde? Den Christus, den Sohn Gottes. Ja, und hast du nicht nur dieses Wort gehört, sondern ist es dir ins Herz gedrungen, dass du nun erkennst, dass du schuldig bist vor diesem Herrn, dass du ihn abgelehnt hast, dass du ihm nicht gehorcht hast? Erkennst du, dass du ein Sünder bist und dass du Rettung brauchst? Und erkennst du, dass du Gnade und Vergebung, Barmherzigkeit allein bei diesem Christus finden kannst, der gekreuzigt wurde? Ja, dann, wenn das bei dir der Fall ist, dann musst du dich ihm übergeben, dich ihm ganz ausliefern. Aber wie sollst du das tun? Nun, die Heilige Schrift hat dich gelehrt, wie du das tun sollst. Die Heilige Schrift hat es klar für dich definiert, in der Taufe. Du möchtest dich dem Herrn Jesus Christus unterwerfen und seinen Namen anrufen, dass er dir deine Sünden vergibt. Es wird dir gelehrt durch die Heilige Schrift, wie du es tun sollst, nämlich in der Taufe. In der Taufe. Hier unterwirfst du dich dem Herrn. Hier will er dein Gebet erhören, dich von allen deinen Sünden zu reinigen. Wen taufen wir? Diejenigen unter euch, die sich als Sünder erkannt haben durch das Wort des Herrn. Durch die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Die erkannt haben, dass Jesus Christus die einzige Adresse ist, um Vergebung und Gnade und ewiges Leben zu finden. Diejenigen von euch, die den Namen des Herrn anrufen wollen im Gebet, und zwar so, wie er es befohlen hat, in der Taufe, wo man sich seiner Herrschaft, seinem Namen offiziell unterwirft, unterstellt und ihn anruft: Herr, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Wasch meine Sünde ab. Ihr seht, Taufe ist keine kleine Sache. Taufe symbolisiert die Vergebung der Sünden, das Abwaschen aller Schuld, das Unterstellen unter den Namen Jesu Christi. Das bedeutet, du stirbst deinen alten Leben in der Rebellion, in der Sünde gegen diesen Herrn. Dein altes Leben wird begraben und du stehst nun auf zu einem neuen Leben unter der Herrschaft Jesu Christi. Ein Leben unter seinem Namen. Dein altes Leben ist vorbei. Dir sind alle deine Sünden vergeben. Du stehst nun unter seinem Namen. Das bedeutet, du stehst nun unter seiner Gerechtigkeit. Du bist nun heilig, vollkommen dargestellt vor dem Vater im Himmel. Deine Vergangenheit ist begraben, es ist alles vorbei. Du bist versöhnt mit Gott. Allein solche sind zugelassen zur Taufe, die dies von sich sagen können: Jesus Christus ist der Herr. Ich bin schuldig, aber ich will mich ihm unterwerfen, seiner Herrschaft. Und ich will ihn anrufen, dass er sich meiner erbarmt und mir meine Sünden vergibt. Und ich will hinfort leben für ihn, im Gehorsam, unter seinem Namen, unter seiner Herrschaft. Nun, dies ist eine Ermahnung für all jene von euch, die nun getauft werden wollen. Es bedeutet, du stirbst deinem alten Leben. Willst du Jesus Christus ganz leben? Möchtest du ihm gehorchen, für ihn leben? Möchtest du das? Und glaubst du, dass er dir deine Sünden vergeben wird? Petrus sagt in seinem Brief: Die Taufe ist die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Auf Grundlage der Auferstehung Jesu Christi. Herr, weil Jesus das für mich getan hat, vergib mir meine Schuld und schenk mir ein neues Leben. Ist das der Fall bei dir? Nun, was zögerst du noch? Wir wollen dich taufen. All jene von euch vielleicht, die sich unsicher sind, ob sie sich taufen lassen wollen. Nun, Gottes Wort sagt dir: Tu Buße. Tu Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Willst du bleiben in deiner Sünde? Willst du dich dem Herrn Jesus Christus nicht unterstellen? Dann warne ich dich. Der Zorn Gottes wird über dich kommen. Wenn du nicht eingetaucht wirst in diesem Wasser, im Glauben an den Namen des Herrn Jesus Christus, sage ich dir, wirst du eingetaucht werden in den ewigen Feuersee, auch in den Namen Jesu Christi. In seinem Namen Zorn über dich, in seinem Namen ewiges Zorngericht über deine Seele. Darum tu nun Buße und kehre um, denn er ist gekommen, mit Geist zu taufen oder mit Feuer. Eins von beiden wirst du erleben. Tu nun Buße, zögere nicht, unterwirf dich seiner Herrschaft. Und nun für all jene von euch, die getauft sind, nun dann denke daran heute Morgen, was deine Taufe bedeutet. Du unterstehst seinem Namen, seiner Herrschaft, du bist sein. Lebst du denn heute unterworfen unter seiner Herrschaft? Wie sahen denn deine letzten Tage aus? Ist er dein Herr? Lebst du so, dass er das Sagen hat in deinem Leben? Und wenn doch alle deine Sünde reingewaschen ist und du weiße Kleider hast, nun bewahrst du deine weißen Kleider? Hütest du dich davor, in Rebellion zu leben gegen den Herrn? Hast du heute denn eine Beziehung mit dem Herrn, das nicht zwischen dir und ihm steht? Das ist, was die Taufe bedeutet, ihr Lieben. Zum Herrn zu gehören. Ist das der Fall bei dir? Nun, aber wozu führt Taufe? Das ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen. Der Herr fügt die Getauften, die gläubig gewordenen, sogleich seiner Gemeinde hinzu. Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. So, wenn der Herr jemanden zum Glauben führt und damit zur Taufe, führt er sie auch sogleich zur Gemeinschaft. Das bedeutet, du gehörst jetzt verbindlich zur Gemeinde. Du bist verbindlicher Teil der Familie der Gläubigen. Wenn wir dich also taufen, musst du wissen, dass wir dich sogleich auch aufnehmen und du wirst Teil der Gemeinde. Und wenn du zur Gemeinde hinzugefügt wirst, dann meint das nicht einfach, dass dein Name dann irgendwie im Gemeinderegister steht. Du wirst tatsächlich zur Gemeinschaft hinzugefügt als fester Bestandteil, als Teil eines Leibes. Es bedeutet, dass du nun Teil der Gemeinschaft bist und Gemeinschaft pflegen sollst. Vers 44. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen. Das heißt, du sollst nun bei deinen Geschwistern sein. Du wurdest aufgenommen in die Gemeinschaft, du bist Teil der Familie. Und was macht diese Gemeinschaft nun aus, die du dann erleben sollst? Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Diese Dinge wollen wir uns anschauen. Das Erste, was hier genannt wird, ist, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Ihr Lieben, es geht nicht nur darum, dass du bei deiner Bekehrung das Wort Gottes aufgenommen hast. Und dann wäre die Sache erledigt. Nein, du bleibst beständig weiter in diesem Wort. Das heißt, ein Christ wird dadurch ausgezeichnet, dass er nicht einmal das Wort Gottes angenommen hat, sondern beständig weiterhin nimmt er das Wort Gottes an. Beständig weiterhin dringt das Wort in das Herz hinein und man lernt darin zu wandeln. Man lernt diese Dinge zu tun. Christus sagt ja nicht nur, tauft sie, sondern er sagt auch, und dann lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Es geht darum, immer weiter das Wort zu hören, immer weiter das Wort zu studieren. Jeden von euch, den wir aufnehmen in die Gliedschaft der Gemeinde, jeder von euch bleibt ein Schüler der Apostel. Ihr sollt weiterhin das Wort Gottes zu Herzen nehmen und mehr lernen, danach zu leben. Die Apostel predigten das Wort weiter. Sie legten die Heilige Schrift aus. Und die Gläubigen hörten es, nahmen es zu Herzen und handelten danach. Sie blieben in der Lehre. Das ist das Erste, was hier genannt wird. Das ist die Priorität, die Lehre. Du musst Gottes Wort weiterhin aufnehmen. Und das ist etwas, ihr Lieben, was wir auch gemeinsam tun. Nicht nur jeder für sich persönlich, wenn er seine Heilige Schrift studiert, sondern sie sind zusammengekommen, sie haben die Apostel predigen gehört und sie haben das Wort, das sie gehört haben, aufgenommen und sie haben danach gehandelt. Nun haben wir heute keine Apostel mehr und trotzdem predigen wir Pastoren euch das Wort der Apostel. Es heißt in Hebräer Kapitel 13, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Und darum heißt es, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Mit anderen Worten, die Führer Gottes, die Ältesten in der Gemeinde, sie predigen euch das Wort, bitte tut es auch. Bitte gehorcht, damit die, die das Wort zu euch predigen, nicht seufzen müssen, sich nicht sorgen müssen, nicht weinen müssen, nicht in Fürbitte verharren müssen die ganze Nacht, weil sie sehen, ihr tut es nicht. Denn dazu wurden wir eingesetzt, über eure Seelen euch das Wort zu verkündigen, auf dass ihr Gott gehorsam seid und tut, was er sagt. Darum erwarten wir von allen Gliedern der Gemeinde, dass sie das gepredigte, ausgelegte Wort Gottes hören. Und es zu Herzen nehmen und gehorchen. Das heißt, sich dem gepredigten Wort Gottes unterordnen in der Gemeinde. Das erwarten wir von allen Gemeindemitgliedern, Gottes Wort beständig anzunehmen, aufzunehmen. Und dann so zu leben, dass sie keinen Anstoß geben. Dass sie gehorchen. Dass sie Gottes Wort tatsächlich umsetzen. Und dass sie nicht aufstehen mit anderen Lehren plötzlich. Irrlehren verbreiten, aber dass sie auch keinen Anstoß geben dadurch, dass sie einfach nicht diese Dinge tun, die wir verkündigen. Wir verharren, wir bleiben unter der Autorität von Gottes Wort. Und darum bitten wir jeden, den wir aufnehmen in unserer Gemeinde. Seid fleißige Studenten von Gottes Wort und tut, was hier gepredigt wird. Tut es. Auf dass Gott geehrt wird und verherrlicht wird in eurem Leben. Gottes Wort. Weiter wird hier aber gesagt, sie verharrten aber auch in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das Wort Gemeinschaft, das hier benutzt wird, meint mehr als einfach ein Zusammensein. Also Vers 44 hieß es hier, alle gläubig gewordenen waren beisammen, das ist richtig. Aber wisst ihr, wenn wir uns jeden Tag treffen würden, dann hieße das noch nicht, dass wir biblische Gemeinschaft haben. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Wenn Gottes Wort, dieses Wort Gemeinschaft benutzt hier im Neuen Testament, dann ist das ein spezielles Wort, das so viel bedeutet wie Gemeinschaft durch Teilhabe. Gemeinschaft, indem man etwas miteinander teilt. Das heißt, biblische Gemeinschaft ist immer interaktive Gemeinschaft. Denn wir teilen alle miteinander Christus. Wir haben Teil an Christus, so wie wir von diesem einen Brot essen, aus diesem einen Kelch trinken. Wir haben das alles gemeinsam. Aber es geht nicht nur darum, Teil an Christus zu haben, sondern auch Teil an Christi Leib zu haben. Das heißt, Teil untereinander zu haben, aneinander zu haben. Das heißt, es geht um Solidarität bei diesem Begriff Koinonia, Gemeinschaft im Griechischen. Es geht um einen Zusammenhalt, der geprägt ist vom Teilen. Ja, vom gemeinsamen Anteil haben am Christus, aber auch am Leben des anderen. Inwiefern, wie sieht das aus? Vers 44. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Seht ihr, das ist Koinonia, das ist Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft heißt, ich gebe Anteil an meinem Leben. Ich investiere im Leben, in das Leben der anderen. Ich teile, ich gebe mein Leben hin für die anderen. Das ist biblische Gemeinschaft und nicht weniger, ihr Lieben. Das heißt, auch das erwarten wir von Gliedern der Gemeinde. Wir erwarten, dass wenn ihr Teil dieser Gemeinde seid, dass ihr lernt, euch zu geben, hinzugeben. Das bedeutet zunächst einmal natürlich, dass du auch spendest, dass du Geld gibst. Das erwarten wir von allen Mitgliedern. Wir kommen nicht und fragen nach euren Kontoauszügen und ob ihr wirklich den Zehnten gibt und so weiter. Wir gehen davon aus, dass das selbstverständlich für euch ist. Dass du gibst, dass du mitteilst, dass du spendest und dass du auch hier und dort gibst, wo du siehst, dass jemand Not hat. Wir erwarten aber auch, dass ihr mitarbeitet. Das bedeutet, dass du deine Zeit gibst und deine Kraft und dass du deine Gaben investierst. Dass du nicht einfach für dich selbst lebst, hier und irgendwie körperlich anwesend bist, sondern wir zählen darauf als Pastoren, dass du hierher kommst, nicht nur um bedient zu werden, sondern auch zu dienen und dein Leben zu geben. Nicht als Lösegeld wie der Herr, aber als Barmherzigkeit und Hilfe und Auferbauung für deine Geschwister. Hingeben. Wir erwarten von jedem von euch, dass ihr mitarbeitet, dass ihr euch investiert, dass ihr gebt, dass ihr Zeit und Kraft und Gaben einsetzt zum Bau der Gemeinde. Niemand von euch soll inaktiv bleiben. Jeder von euch soll einen Platz haben, wo er dient. Und jeder von euch soll überlegen, in der Gemeinschaft der Heiligen, wie er den anderen dienen kann. Darauf schauen wir als Pastoren. Und wir sehen auch, wer kaum dient in der Gemeinde. Wir sehen das. Und wir machen uns Sorgen darum. Und darum bitten wir jedes Gemeindemitglied, gebt euch hin, dient, gebt, wo ihr nur irgendwie könnt, zur Ehre des Herrn. Aber ja nicht nur das, die Gemeinschaft geht weiter. Es wird hier beschrieben, sie verharrten ja nicht nur in den Dingen, die wir jetzt gehört haben, sie verharrten auch im Brechen des Brotes. Und damit ist zunächst einmal Tischgemeinschaft gemeint. Vers 46, lest einmal mit mir. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ihr seht hier, Christen pflegen Begegnung. Und Tischgemeinschaft gerade im Orient, drückt diese herzliche Verbundenheit und Vertrautheit und Freundschaft aus. Eine Familie sein. Aber ihr seht hier, es ist mehr als einfach nur zusammen essen, denn wenn wir uns jeden Tag treffen würden, uns zusammen zu essen, dann würden wir auch nicht das erfüllen, was hier steht. Vers 32, sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens und lobten Gott. Das Wort Schlichtheit hier ist interessant. Das ist im Griechischen ein Wort, das eigentlich so viel bedeutet wie frei von Steinen sein. Also da sind keine Steine, nichts, woran man sich irgendwie stoßen kann. Ein Weg, wo keine Steine, keine Hindernisse sind, man stolpert nicht darüber. Das bedeutet, als sie Gemeinschaft hatten, hatten sie Gemeinschaft voller Freude und ohne Steine im Herzen, lobten sie Gott. Das bedeutet, sie hatten eine Gemeinschaft, wo man sich erfreut und wo man sich nicht übereinander ärgert, sondern wo man einander annimmt, wo man nicht die Fehler des anderen sucht, sondern wo man ungeheuchelt den anderen liebt und da steht nichts zwischen uns. Das heißt, man hat Frieden mit Gott, da sind keine Steine auf dem Weg, wir haben Frieden mit Gott und wir haben Frieden untereinander. Und weil das so ist, weil wir so eine Familie sind, die so eins sind, wo keiner gegen den anderen etwas trägt im Herzen, können wir voller Freude jubelnd essen und den Herrn loben für diese Gemeinschaft. Frei von Hindernissen, frei von diesen Steinen des Egoismus, wo keiner mehr einfach für sich selbst lebt, sondern wo jeder sich sieht als Diener des anderen. Brechen von Brot ist bei uns Christen aber auch nicht bloß nur gewöhnliches Essen. Es ist immer dieses geheiligte Essen vor dem Angesicht des Herrn mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Und darüber hinaus könnt ihr davon ausgehen, dass dieses Brechen des Brotes auch das heilige Abendmahl enthält. Denn sie haben ja nicht nur normale Speise zu sich genommen in ihren Häusern. Wir wissen, sie verharrten auch darin, das Mahl des Herrn zu feiern. Auch wiederum mit Jubel und ohne Stein im Herzen. Ohne etwas gegen die Geschwister zu haben, ohne dass etwas ich Anstoß geben würde dem Herrn, ohne dass etwas zwischen uns steht. Friede mit Gott und Friede untereinander. Und ihr Lieben, das erwarten wir von allen Gemeindemitgliedern. Wir erwarten von euch, dass ihr in Frieden lebt mit allen Geschwistern in der Gemeinde. Dass ihr keinen Streit anzettelt, dass ihr nichts in euren Herzen trägt gegen euren Bruder oder eure Schwester, sondern dass ihr stets in Frieden lebt mit ihm, sodass ihr euch täglich treffen könnt mit ihm, an einem Tisch sitzen könnt, so als wäre das eure Familie, denn es ist es so, so ist es in Wahrheit. So ist es. Wir sind tatsächlich eine Familie und wir erwarten von euch, dass ihr eure Probleme ausräumt, wenn ihr sie habt. Dass ihr die Steine auf dem Weg ausräumt und aufeinander zukommen könnt und mit Jubel und Schlichtheit eures Herzens Gott loben könnt, gemeinsam essen und trinken könnt zu der Ehre des Herrn. Wir erwarten das von euch. Und ich weiß, dass viele betrübt darüber sind, dass wir in unserer Mitte nicht genug Gemeinschaft haben. Aber reden wir uns Pastoren, reden wir uns nicht unseren Mund fusselig? Und glaubt ihr, wir müssten noch irgendwie weitere Treffen installieren, irgendwas strukturell machen, dass ihr mehr zusammenkommt? Wie wäre es denn einmal, wenn ihr euer Herz prüft und selber schaut, dass ihr zusammenkommt, ohne dass wir Pastoren das irgendwie organisieren müssten? Ist es nicht so, dass wenn du es wolltest, du zusammenkommen könntest mit deinen Geschwistern? Dass du sie einladen könntest? Dass sie Gemeinschaft haben könnten? Ist es nicht so? Wenn das Verlangen da ist, das tatsächlich zu tun? Und darum erwarten wir von euch Gemeindemitgliedern, dass ihr Gemeinschaft sucht und dass ihr sie pflegt und dass ihr alles ausräumt in eurem Herzen, was irgendwie diese Gemeinschaft verhindern könnte. Und dann das nächste, sie verharrten in den Gebeten. Es geht hier nicht bloß darum, dass jeder Christ, und das erwarten wir selbstverständlich von euch, dass jeder Christ in seiner Wohnung, im Privaten, im Kämmerlein betet. Natürlich erwarten wir das. Aber es geht hier um das Gemeindegebet. Und hier verharren in den Gebeten ist sicherlich ein Synonym für die Gottesdienste. Das heißt für die Anbetung der Gemeinde. Sie trafen sich, Vers 46, täglich und verharrten einmütig im Tempel. Ja, wozu denn? Ja, um den Herrn Gebet darzubringen, um den Herrn Gottesdienst zu feiern. Wir erwarten, dass du beständig in der Anbetung Gottes bleibst. Darum sind wir so streng, was das angeht, dass ihr die Versammlungen nicht versäumt. Du musst in den Gebeten bleiben. Du musst in der Versammlung bleiben, um den Herrn alle Ehre zu geben. Keiner von euch soll nachlässig darin sein, den Herrn anzubeten und ihn zu preisen, ihm Gottesdienst zu feiern. Darin sollen wir verharren. In den Gebeten, in den gemeinschaftlichen Gebeten. Und das bedeutet auch, die Gebetsversammlung nicht gering zu achten, sondern zu verstehen, wie wichtig es ist, in den Gebeten zu verharren. Ihr Lieben, wenn eine Gemeinde all das tut, dann wissen wir, es ist der Herr, der in ihrer Mitte wirkt. Vers 47, der Herr aber trat täglich hinzu, die gerettet werden soll. Ihm gebührt alle Ehre, denn er hat die Menschen gerufen. Er hat die Menschen hinzugetan und eine Einheit aus ihnen gebildet. Er ist es, der sie erbaut, der sie erhält, der sie verharren lässt in diesen Dingen. Er ist es, der hinzutut. Nun, lass mich da zusammenfassen. Was erwarten wir also von all jenen, die wir taufen wollen, die wir in die Gemeinde aufnehmen werden und die jetzt auch schon Teil der Gemeinde sind? Wir erwarten, dass du in der Lehre bleibst, dass du beständig lernst, dass du das Wort Gottes, das hier gelehrt wird und das du liest, ernst nimmst, dich unterordnest, gehorchst und ein Leben führst, das diese Lehre in allem ziert und keinen Anstoß gibst. Wir erwarten, dass du Gemeinschaft pflegst, indem du dich selbst hingibst und einbringst und der Gemeinde dein Leben hingibst, indem du nicht nur spendest, sondern auch mitarbeitest und beistehst und deine Gaben einsetzt, wo du nur kannst, dass du fleißig bist darin. Wir erwarten auch, dass du den Geschwistern begegnest in Liebe, indem du Frieden bewahrst, indem du dich mit ihnen freust, gemeinsam Gott lobst, eine Einheit bildest und wirklich Freundschaft pflegst, wirklich Familienleben pflegst, indem du dich mit ihnen triffst, indem du Gemeinschaft mit ihnen hast, indem du dich für sie hingibst und indem wir Sonntag für Sonntag das heilige Abendmahl feiern und du peinlich darauf achtest, dass nichts zwischen dir und einem deiner Geschwister steht. Und wir erwarten, dass du ein Mensch bist, der beständig im Gebet verharrt, der ständig Gott anbeten will, Gottesdienst feiern will, Gebetsstunden abhalten will, der keine Gelegenheit sich entgehen lassen möchte, damit wir gemeinsam den Herrn loben. Und wir erwarten auch von dir, dass du gemeinsam in Fürbitte eintrittst mit uns für die Anliegen der Gemeinde und all die Anliegen, die wir auch vortragen am Mittwoch, dass du es dir zu Herzen nimmst und ein treuer Beter bist. Denn der Herr sagt, dass sein Haus keine Räuberhöhle sein soll, sondern ein Haus des Gebets. Und das lasst uns sein. Kurzum also, es geht um die Hingabe an den Herrn in der Taufe und es geht um Hingabe zu den Geschwistern, wenn du hinzugefügt wirst zur Gemeinde. Es geht um Einheit mit dem Herrn, es geht um Einheit mit den Geschwistern. Und dies, ihr Lieben, wird das nicht alles ausgedrückt im Abendmahl, alles, was ich gesagt habe? Ist es nicht so, dass wir hier die Einheit mit dem Herrn bedenken, dass wir von seinem Leib nehmen und von seinem Kelch, dass wir empfangen und zwar nehmen wir alle gemeinsam daran teil? Und ist es nicht so, dass wir alle trinken aus einem Kelch und alle nehmen von einem Leib und das bedeutet, wir sind eins? Ist es nicht so? Und darum, ihr Lieben, wollen wir jetzt Speise nehmen mit Jubel, ohne irgendwelche Steine in unserem Herzen, ohne dass etwas zwischen uns und unserem Herrn steht, ohne dass etwas zwischen uns steht, sodass wir gemeinsam Gott loben für sein Werk der Erlösung, dass er die Gemeinde baut. Und dass wir beobachten dürfen, wie er zu seiner Ehre Menschen hinzufügt. Gelobt sei unser gnädiger, barmherziger Gott. Amen. Amen.